Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 14. Mit diesem Bibelwort möchte ich euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen, den wir heute feiern werden. Und ganz besonders herzlich möchte ich die Beatrice und den Wolfgang mit Elisa und Timo begrüßen und alle, die mit da sind, weil wir heute den Timo in diesem Gottesdienst segnen werden. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Danke, dass wir in diesen Tag gehen dürfen, der dein Tag ist. Dass wir hier zusammen sein dürfen, um Gemeinschaft zu haben mit dir und untereinander. Vater, ich bitte dich um deinen Segen und um deine Gegenwart für diese Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbringen. Und ich bitte dich für all die Gottesdienste und all die Christen, die heute Gottesdienst feiern auf der ganzen Welt. Überall, wo sich Christen treffen, da sei du ganz spürbar unter ihnen. Amen. Kind sein dürfen, ist das nicht toll? Oh, wenn ich hier so durch die Reihen gucke und so die Kinder sehe, oh, beneidenswert. Mit euren Eltern. Toll. Einfach da sein dürfen. Ohne Verantwortung. Ohne alles können zu müssen. Ohne, dass irgendjemand etwas von einem erwartet. Außer vielleicht das Kinderzimmer aufräumen. Oder Hausaufgaben machen. Aber sonst. Kind sein bedeutet, eine spielerische Existenz leben können. Weltoffen und initiativ sein zu können, nicht ein für alle Mal festgelegt oder eingeschränkt sein. Und am Freitagabend hatte ich die Finja eine ganze Weile auf dem Arm und dachte so, Mensch, so als Baby, wenn ich so weit zurückgehe in den Gedanken, dann heißt Kind sein, sich darauf verlassen, dass für mich gesorgt ist. Dass ich nichts zu dem beitragen kann, was mir zum Leben geschenkt wird. Und auch, dass ich noch niemandem wehtun kann. Wie wenn es mir, wenn ich älter werde, doch immer wieder passiert. Kind sein ist doch toll, oder? Und wie ist das mit Gottes Kind sein? Bevor wir darüber weiter nachdenken, wollen wir aber erstmal noch ein Lied singen. Ich bitte mal alle Sonntagsschulkinder zu mir nach vorne und den Arne und die Antje. Kommt mal nach vorne, ich brauche euch mal. Kommt mal nach vorne. Emil, kommst du auch nach vorne? Jawohl. Super. Und nicht, dass die Großen denken, ihr seid jetzt fein raus. Steht doch mal bitte alle auf und mitmachen. Schön. Schön, jetzt sind hoffentlich alle wach und alle angekommen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich die Kinder auch gerne in die Kinderstunde verabschieden möchte und in die Kinderbetreuung. Was macht ihr denn heute? Was macht ihr heute? Mit dem Jüngling, der sich von seinem Geld trennen muss. Nicht trennen muss. Oh, viel Spaß. Bleibt keiner mehr übrig, Volker. So, dann übergebe ich jetzt das Wort an Volker.
Das war ein großer Exodus gerade eben, ne? Das gibt mal eine blühende Jungschau- und Jugendarbeit, wenn das so weitergeht. Und das, was sich hier Gemeinde nennt und Familie Gottes nennt, zusammenbleibt. Der heutige Text, um den es geht, der hat auch was mit Familie Gottes zu tun und mit Zusammenbleiben. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Seht, welch große Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass, wenn er erscheinen wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, gleich wie jener auch heilig ist. Jeder, der die Sünde tut, übertritt auch Gottes Gesetz. Und die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und ihr wisst, dass Jesus dazu erschienen ist, um die Sünde zu beseitigen. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, der sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch hat er ihn erkannt. Ein mysteriöser Text, wenn man den das erste Mal hört und sich fragt, was will der Text mir sagen, dann werden wir feststellen, dass es eine andere Erlebniswelt und Gedankenwelt ist als die unsrige. Dieser Text ist entstanden ungefähr um 100 nach Christus. Es gibt bereits die zweite, dritte Generation von Christen in den Gemeinden. Und vor allem gibt es in Griechenland eine Bewegung, die nennt sich Neugnosis. Es gibt eine nicht unerhebliche Zahl von Christen in verschiedenen Gemeindegruppierungen, die ganz fasziniert auf der einen Seite das Evangelium Jesu Christi hören, auf der anderen Seite auch gnostische Gedanken erleben, die in die Gemeinden hineingetragen werden. Dabei sind zwei Grundgedanken entscheidend, nämlich dass Jesus nicht wirklich Mensch geworden sei, sondern menschenähnlich geworden sei, um einmal als Vorbild zu zeigen, dass in uns etwas Göttliches ist, das er gezeigt hat und jederzeit jeder Mensch wir für uns entdecken können. Und das Zweite, dass es darum geht, dass man im Gedanken immer reiner und klarer wird, und im Denken und in unseren Gedanken so sich verinnerlicht und vergeistigt, dass wir alles Menschliche darüber hinaus vergessen, alles um uns herum vergessen und in unseren Gedanken uns mehr und mehr erheben hin zu Gott, indem unsere Denke immer klarer, reiner und damit auch göttlicher wird. Johannes und auch andere, die zu dieser Zeit gepredigt und gelebt haben, halten dagegen zwei wirklich bedeutsame Grundsätze der christlichen Gemeinde dagegen. Nämlich erstens, Jesus der Christus ist wirklich ganz und gar Mensch geworden und zur Sühne für unsere Sünden gestorben. Und nur dadurch haben wir Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, die Gemeinschaft mit Gott muss sich in konkreter Liebe zu den christlichen Geschwistern erweisen. Wenn sie das nicht tut, dann ist sie nichtig. Und diese zwei Punkte bepredigt der erste Johannesbrief. Man könnte es eher auch als eine Parenese, das heißt ein Ermutigungs-Ermahnungsschreiben verstehen und auch als eine Predigt. Man kann es durchgängig lesen, es könnte eine Predigt gewesen sein, wir wissen es nicht genau. Aber wesentlich ist für Johannes, dass er mit diesen beiden Irrtümern aufräumen will und deutlich macht, was Christus ausmacht und was uns in der Christus-Nachfolge ausmacht. Ich finde das auch schön, wie der Text anfängt. Seht, Schaut hin. Guckt es euch einmal an. Nicht nur hört, das ist ja der Sinn, den wir ja auch dann oft in der Gemeinde angesprochen erleben. Aber Johannes sagt ganz bloß, schaut einmal hin, guckt es euch an. Da gibt es etwas, was ihr sehen könnt und sehen müsst, nämlich welch große Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen. Und man könnte noch deutlicher sagen, dass wir Gottes Kinder gerufen werden. Man ruft uns Gottes Kinder. Und dann kommt noch zum Schluss der Nachsatz im Griechischen, sehr schön auffällig geschrieben, und wir sind es. Das ist die Familie, zu der wir gehören. Etwas kryptisch dann der Nachsatz, deshalb erkennt die Welt uns nicht, der Kosmos steht hier, denn sie hat ihn nicht erkannt. Oder anders übersetzt, und es gibt viele Menschen, die können mit diesem Gedanken, dass wir Kinder Gottes sind, überhaupt nichts anfangen. Für die ist das ein Nullsatz, ein Nichts. Die können das nicht greifen und nicht verstehen. Der zweite Vers, auch ein wunderschöner Anfang, Geliebte. Ein Wort steht dort im Griechischen, das zutiefst eine leidenschaftliche, tiefgehende Liebe ausdrückt. So wie Eltern ihre Kinder lieben. Eine Liebe, in der mit einem Blick alles gesagt, alles getan, alles gespürt ist, was an elterlicher Liebe für ein Kind möglich ist. Und alle Eltern von uns, die kennen das. Die wissen, wie das funktioniert. Wie man sein Kind anguckt. Und da braucht es keine Worte. Nichts. Und wir brauchen einen kurzen Kontakt und wir wissen, dieses Kind, unser Kind, ist ein geliebtes Kind. Und so schreibt Johannes auch, Geliebte. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er erscheinen wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das würde kurz gefasst auch einfach heißen können, da ist Entwicklung. Wir sind schon geliebte Kinder Gottes, aber da ist eine Entwicklung, die auf uns wartet, die ist beeindruckend. Ich musste daran denken, ich habe über diesen Text das letzte Mal gepredigt, hier vor gut 5 Jahren, im Jahre 2002. Und da hatte ich für mich als Bild für diesen Text mit Seht und Geliebte eine kleine Erinnerung an die Wohnung Waldstraße 31, wo wir als Ein-Kind-Familie lebten und es eine Freude für mich war, morgens die Tür zum Kinderzimmer aufzumachen, so einen winzig kleinen Spalt, und Lukas zu sehen, zu hören, der damals noch so klein war, dass er nicht aus seinem Bett raus konnte, mit 14, 15, 16 Monaten. Mittlerweile ist er etwas größer geworden, frisiert sich die Haare, ärgert Mädchen, Entwicklungstendenzen deutlich sichtbar. Aber ich fand das toll damals, ein so kleines Kind, das dann wach wurde, fröhlich wach wurde, spielte und ich gucke dann so ganz heimlich durch, aber der ist ja nicht blöd, der merkt, dass die Tür sich bewegt und dann sofort kommt Mama, meistens. Und ab und zu, das hat mich dann auch sehr glücklich gemacht, Papa. Aber 9 zu 10 war es dann doch Mama. Aber ich wurde akzeptiert. Und das war für mich wunderschön, einfach hinzugucken. Das Erlebnis zu haben eines kleinen Sohnes, meines Sohnes, der zu meiner Familie gehört, und mich darüber zu freuen. Und damals habe ich dann geschrieben, das fand ich auch spannend in der Predigt, nach dem Motto, was wird da wohl noch an Entwicklungstendenzen kommen? Was wird er wohl von Jahr zu Jahr selbstständiger werden und immer weniger auf seine Eltern angewiesen sein? Da sind wir jetzt mit knapp 7 Jahren. Schulkinder, die lesen und schreiben können, ist eine andere Epoche im Leben von Eltern. Und dann kommt die Epoche, wo man sich dann irgendwann freut, wenn sie anrufen. Ich will nicht lügen, aber mir geht das alles viel zu schnell. Das sind geliebte Kinder und ich freue mich, wenn ich sie erlebe. Ich freue mich, wenn sie bei mir sind. Ich freue mich, wenn sie meine Kinder sind und es wahrnehmen und es spüren. Was mir nochmal als Bild ganz mächtig kam, auch als ich über diesen Text nachdachte und dachte auch, wie kann ich den bepredigen, das waren so 2 kleine Rituale, die ich gerne mit unseren Kindern pflege. Die sind völlig bescheuert, haben also keinerlei tieferen Sinn. Ich erlebe es einfach aber leidenschaftlich gerne, wenn ich meine Kinder sehe, morgens oder abends oder wo auch immer, und ich sehe sie das erste Mal, dass ich dann frage, wer bist denn du? Und dann kriege ich eine Antwort, Kascha, und wem gehörst du? Und dann kommt meistens Mama oder Papa, je nach Tageslaune, und meistens auch beides so nacheinander. Und wir klären ganz kurz die Zugehörigkeit. Und dann nehme ich sie in den Arm. Sie gehören zu unserer Familie. Sie gehören uns. Nein, die gehören uns nicht. Sie sind uns nur anvertraut auf Zeit. Aber wir gehören zueinander. Und das Zweite, was ich dann eben auch gerne mache, ist nach dem Motto, wer bist denn du? Und dann kommt auch wieder der Name und dann frage ich, und gehörst du zu unserer Familie? Und das ist so faszinierend, wie die Kinder ganz selbstverständlich ein wunderbares, klares Ja bringen. Und dann meistens auch schon die Arme dann auf einen zukommen und dann einfach als nächstes klar ist, jetzt werde ich dieses Kind in den Arm nehmen. Also wir haben Rituale, die überhaupt keinerlei eigentliche Bedeutung haben, aber ich mag sie. Ich freue mich, einfach in einen ganz kurzen Kontakt zu kommen und einfach auch wahrzunehmen, diese Kinder sind Teil einer Familie, sind Teil meiner Familie. Ich bin ihr Vater. Und es gibt kaum etwas Großartigeres, was ich erleben kann und erleben darf. Und sie brauchen dafür auch nichts tun, um meine Kinder zu sein. Sie brauchen sich das auch nicht verdienen. Und sie brauchen sich das auch nicht erdenken, aber in jedem Falle auch garantiert nicht erarbeiten. Sie brauchen eigentlich überhaupt nichts tun. Na gut, außer vielleicht artig zu sein und den Anweisungen der Erziehungsberechtigten widerspruchslos zu folgen. Es sind unsere Kinder, geliebte Kinder. Und da passt es auch, dass wir heute eine Kindersegnung haben. Weil ich vermute auch, dass auch Timo ein geliebtes Kind ist. Und dass er dafür nicht viel tun braucht. Um nicht zu sagen, er kann nicht mal etwas dagegen tun. Er braucht sich das nicht erdenken. Er braucht sich später, wenn er groß ist, nicht Gedanken erfinden, wo er versucht, in immer größerer Klarheit über seine Kindschaft und seine Eltern nachzudenken, um darüber hinaus mit seinen Eltern in Kontakt zu kommen. Timo braucht sich, wenn er größer wird, nicht vergeistigen. Und er braucht sich nicht mit Philosophie auseinanderzusetzen, um in immer größerer Klarheit und Reinheit das zu erleben, was Elternsein bedeutet. Er wird sich einfach seinen Eltern zuwenden können. Und er wird ihr Kind sein und sie werden seine Eltern sein. Und es wird Liebe fließen. Davon gehe ich jedenfalls ziemlich gesichert aus. Reichlich Liebe. Das ist die ganze Geschichte. Das ist eigentlich alles. Das ist eigentlich auch schon die ganze Predigt. Denn was Johannes deutlich macht, ist, dass diese Art der Gnosis, diese Art, die Frage mit Gott zu vergeistigen, ein Irrweg, ein Holzweg ist, der zu nichts führt. Neudeutsch könnte man vielleicht übersetzen, unser Problem ist weniger die Gnosis. Unser Problem ist vielleicht vielmehr, dass wir auch den Glauben vergeistigen wollen. Dass wir fragen, was müssen wir denken? Was sind die Glaubensinhalte? Welche Theologie ist die richtige? Wie muss ich über Gott denken? Und auch dann die Antwort heißt, darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht darauf an, richtig über Gott zu denken, um als Christ leben zu können. Das Wesentliche ist, dass wir verstehen lernen, dass Christus als Sohn Gottes alles getan hat. Alles, was notwendig war, um uns mit Gott zu versöhnen. Dass da nichts ist, was uns von Gott trennen kann und trennen darf, außer das, was wir neu erfinden. Und dass in seiner Person alles getan ist, auf das wir versöhnt mit Gott leben können. Und wir feiern nachher Abendmahl. Da wird das deutlich. Denn da kann jeder für sich die Entscheidung treffen, gehöre ich zur Familie Gottes dazu, ja oder nein. Die Einladung durch Jesus ist ausgesprochen. Die Einladung des Abendmahls in Brot und in Wein ist anzunehmen, dass das für uns geschehen ist, soll sich in der Gegenwart hier, jetzt und heute wieder neu ereignen. Und wer da ein Ja finden kann, der ist eingeladen, Ja zu sagen. Und daran zu denken, dass da nichts von unserer Seite getan werden muss, um zu sagen, wir gehören dazu. Alles ist bei Gott geschehen. Alles ist durch Jesus Christus bereits geschehen. Wir sind Teil einer Familie, die weit größer ist als die Herkunftsfamilie, aus der wir stammen. Vor 5 Jahren habe ich an der Stelle auch erzählt, dass wir in der Domseelsorge, die zur Beratung und Lebenshilfe gehörte zum damaligen Zeitpunkt, immer wieder das fröhliche Erleben hatte, dass dann irgendwann der Prinz von Preußen durchs Haus eilte. Und jedes Mal, wenn das so war, der war relativ viel da, der ist ja auch Theologe, damals war er noch Theologiestudent, hat ein Praktikum gemacht im Berliner Dom. Und auf jeden Fall war das ganz hübsch, weil wenn immer der irgendwo auftauchte, rannten die Bediensteten des Doms wie gackernde Hühner umher. Der Prinz, der Prinz. Und ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden, was die meinten, bis ich dann irgendwann kapierte, der Prinz von Preußen kommt jetzt vorbei und will mal kurz gucken in seinem Praktikum auch dort und hier, wie das dann so ist. Und es war immer große Aufregung. Es war sehr beeindruckend. Der Mensch selber eigentlich nicht, aber sein Name. Stellt euch mal vor, die Leute würden um uns so ein Gewese machen. Da kommt ein Kind Gottes, wieder ein Kind Gottes. Wäre doch beeindruckend, ne? Liebe Leute, das ist beeindruckend. Weil ich wüsste, keine Familienzugehörigkeit, keinen Titel, der eine solche Bedeutsamkeit und eine solche Macht hat, wie die Erfahrung, dass wir zur Familie Gottes gehören. Es gibt nichts, was in unserem Leben mehr Ausdruck und Nachdruck haben kann und haben wird, als diese Entscheidung zu sagen, ja, zu dieser Familie gehöre ich dazu. Weil diese Entscheidung, zu dieser Familie dazugehören, nicht nur im Hier und Jetzt wirkt, sondern das schreibt Johannes sehr schön. Leute, das Große, das kommt erst noch. Und vieles von dem, was ihr euch heute noch nicht vorstellen könnt, weil es in der Entwicklung scheinbar ja noch so klein und unscheinbar ist, kommt erst noch. Und es wird gewaltig sein. Weil wir werden sein wie Christus. Das ist die Perspektive, die Johannes in diesem Text hier heute hat. Und damit weist er auf eine Zeit weit, weit in der Zukunft, wo wir vereint sein werden mit Gott in seinem Reich. Das ist ein Glaube, das ist eine Überzeugung, die hier dazugehört und die ganz wesentlich ist. Und wo auch Johannes deutlich macht, ob wir das glauben oder nicht, das liegt nicht an der Tatsache, dass das die Einladung ist, sondern ob wir es glauben oder nicht, liegt einfach an uns. Und die Einladung besteht darin, glaubt es. Glaubt es, dass ihr zur Familie Gottes dazugehören könnt und sollt und dass Gott für uns eine Idee hat, einen Plan hat, ein Bild hat und dass da was Großartiges an Perspektive auf uns wartet. Manche Eltern kennen ja vielleicht dieses Phänomen, dass man ein kleines Kind hat, sein eigen nennt und sich dann Gedanken macht, wie wird das wohl sein in 20 oder 30 Jahren. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Und ich finde es auch spannend, dann einfach mal bei verschiedenen Kindern, wenn man sie so hat, sie auch verschieden zu erleben und sich zu fragen, wie wird das sein? Welchen Beruf wird dieses Wesen einmal anstreben? Und dann auch zu überlegen, was könnte ich mir vorstellen, was passt, was ist heute schon an Anlage zu sehen, an Entwicklung wahrzunehmen, was aber erst noch entfaltet werden will. Und ich finde das einen spannenden Prozess, zu erleben, wie die Kleinen einfach wachsen und wachsen. Und wachsen. Und das ist der letzte Punkt, der auch für diesen Text bei Johannes ganz wichtig ist. Dass Johannes nämlich sagt, und wenn wir dann zur Familie Gottes dazugehören, dann sollen wir wachsen. Dann sollen wir nicht auf dem Status quo wie festgefroren stehen bleiben, sondern dann sollen wir wachsen. Und wir sollen wachsen in der Beziehung, wir sollen wachsen in der Liebe, wir sollen wachsen im Leben miteinander. Und das, was wir verstanden haben von Gott, uns gegenseitig im positiven Sinne auch antun. Wir sollen uns nicht vergeistigen, wir sollen nicht vergeistlichen, auf dass wir uns nur noch in wunderschönen, reinen Gedanken erleben, sondern wir sollen leben. Und wir sollen im Leben das zum Ausdruck bringen und das gestalten, was wir von der Zugehörigkeit zur Familie Gottes verstanden haben. Und uns gegenseitig inspirieren. Und das ist ein ganz anderer Ansatz als das eben, was im ersten Jahrhundert, zweiten Jahrhundert in vor allem in Griechenland, ganz massiv gelebt wurde. Denn die Menschen haben dort das Miteinander vergessen. Und da muss ich dann allerdings manchmal schon auch nachfragen, ob das nicht auch eine Gefahr sein kann in der Gemeinde, dass wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir das Miteinander vergessen. Und dann denkt einmal darüber nach, als Kinder, die groß geworden sind, wie viel Mühe sich die Eltern damals gegeben haben, die Familie zu erleben, Familie zu gestalten. Dann frage ich einmal die Eltern, die heute Kinder haben, wie wichtig, wie groß dieser Schatz ist, Familienleben zu gestalten. Und wie wir feststellen, dass das die Mitte des Lebens ist. Dass das die Mitte unserer intimsten, persönlichsten, innersten Erfahrungswelten ist. Und es eigentlich nichts gibt, was darüber hinausgeht. Immer wieder faszinierend bei jedem guten amerikanischen Spielfilm, wo es große Krisen gibt, ich habe es auch schon ein paar Mal schon genannt, dass Männer in Berufen und was auch immer tierisch erfolgreich sind, große Dinger drehen und was auch immer machen, ganz viel bewegen und dann kommt der große Crash und ganz am Ende ist immer und immer die gleiche Grunderfahrung, das gleiche Grundmotiv. Sie entdecken die Liebe zu ihrer Frau und die Liebe zu ihren Kindern als das Wesentlichste im Leben. Und wie wäre das, wenn wir das glauben, dass das für die Gemeinde genauso gilt? Dass Johannes hier sagt, Leute, das Wesentlichste, das Wichtigste, auf das wir uns beziehen sollen, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, ist die Familie, zu der wir gehören. Und zwar die konkrete Familie, das heißt die konkrete Gemeinde, in der wir leben. Und dass wir da eingeladen, nein, dass wir aufgefordert sind, dort zu leben und uns auch einzumischen, uns einzubringen. Eine Tendenz, die mich an dieser Stelle manchmal sehr traurig macht, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der Leute nicht mehr gerne bereit sind, verbindlich etwas zu gestalten und zu leben. Sachen, die früher selbstverständlich waren, Arbeitsgruppen, die über Jahre und Jahrzehnte gingen. Chorarbeit war früher Jahrzehntenwerk. Das war, man ging zum Chor als junger Mensch, man ging aus dem Chor raus als Rentner. Das war völlig selbstverständlich. Dinge, die heute undenkbar sind. Oder auch andere Geschichten. Ich gucke mal in diese Gemeinde und dann gucke ich mal in diese Gemeinde. Und ich hole mir in jeder Gemeinde das auch, was ich für mich gerade brauche. Und es gibt eine ganze Reihe von Gemeinden in Berlin, wo ich auch weiß, dass sie hochattraktiv sind. Und Leute immer wieder gerne mal hingehen und gucken gehen und dann auch wieder weggehen und dann mal wieder hier hingehen. Und da würde Johannes genauso sagen, Leute, das ist nicht gut. Sondern wichtig ist, wo ist euer Zentrum? Wo ist eure Familie? Wo ist euer Zuhause? Und dort bringt euch ein. Dort hängt euch rein. Dort kommt auch ganz an. Weil sonst geht Familie kaputt. Weil sonst haben doch andere Ziele und andere Ideale das letzte Wort in unserem Leben. Und ich kann es nicht anders verstehen, ob bei diesem Text oder auch anderen Texten, als dass die Schreiber des Neuen Testamentes immer deutlich machen, seht, wo ihr hingehört. Und dann gestaltet dort mit anderen zusammen, die zu eurer Familie gehören, das, was ihr von Christus gelernt habt. Noch einmal, die Familie, zu der wir gehören, die hat einen besonderen Namen, einen besonderen Klang. Die Familie, zu der wir gehören, zeichnet sich dadurch aus, dass wir nicht nur irgendwelche Kinder sind, sondern dass wir sogar richtig, ganz und gar von Herzen geliebt sind. Ganz und gar von Herzen gewollt sind. Ganz und gar über unserem Leben ein Ja steht, das für alle Ewigkeit gilt. Amen. Wir hören ein Musikstück. In den Evangelien finden wir einen Text, der in allen Evangelien fast komplett in gleicher Art und Weise überliefert ist. Eine Begebenheit, die sich irgendwann im Wirken Jesu zugetragen hat. Und die Menschen brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Man könnte auch sagen, haben sie angemacht und angeschrien, diese, die da es wagten, Kinder zu bringen zu Jesus. Als das aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Kurz und wunderschön. Und für uns als Freikirchler auch ein wesentlicher Impuls, was wir als Einladung Eltern anbieten, wenn sie Kinder geschenkt bekommen, dass wir sie hier in einem Gottesdienst segnen. Geherzt werden sie reichlich und dann wird über ihnen gebetet. Und wir segnen sie, das heißt, wir sprechen ihnen den Segen und die Gnade Gottes zu, dass diese über ihrem Leben stehen möge. Das ist etwas ganz Besonderes in zweifacher Hinsicht. Zum einen, weil wir uns daran erinnern, dass wir die Grenzen der eigenen Macht und die Erfahrung der eigenen Unmacht kennen, wenn es darum geht, für unsere Kinder da zu sein und sie zu beschützen. Wir schaffen es nicht. Und die eigene Endlichkeit mit all den guten Wünschen und Hoffnungen, die wir haben, endet spätestens bei dem Freiheitsdrang, den Kinder entwickeln. Und wir haben keine Möglichkeit, in jeder Hinsicht das ihnen zu geben, was wir ihnen so gerne geben wollen. Das kann Unmacht schaffen und Angst schaffen. Und es ist gut, wenn wir an dieser Stelle dann im Gebet daran denken, dass wir nicht alleine für alles verantwortlich sind, sondern dass wir daran glauben, dass wir auch diese Unmacht, dieses Nicht-Können, dieses Hoffen-Wollen und doch nicht sicher sein können, auch als Eltern abgeben können an Gott. Dass in dem Augenblick, wo ein Kind gesegnet wird, wir uns daran erinnern, da ist noch jemand Drittes dabei. Wir sind nicht alleine verantwortlich. Und das andere, das zweite, was für das Kind gilt, dass es gut ist, wenn wir über unseren Kindern beten, wenn wir über unseren Kindern den Segen Gottes aussprechen und ihnen Gutes zusprechen und uns daran erinnern und sie, dass Gott da ist und sie begleiten wird. Und selbst wenn ein so kleines Wesen davon vielleicht im Augenblick nichts versteht, sind wir gewiss, dass der Segen wirkt. Sind wir gewiss, dass er auch schon gewirkt hat, bevor wir gebetet haben. Aber nochmal ganz besonders wirken will und wirken soll über diesem Kind, für das wir beten, das wir segnen. Das wollen wir gleich tun und Timo segnen und seine Eltern. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch eine Textlesung. Ihr könnt schon nach vorne kommen.
Bei dir sein, der dich trägt. Möge stets jemand bei dir sein, der mit dir Leben entdeckt. Möge stets jemand bei dir sein, der mit dir für Gerechtigkeit kämpft. Möge Gott in dir sein und mit dir gehen.
Lasst uns zum Segensgebet aufstehen. Gott, unser Vater, wir staunen vor dem Wunder, dass wir erleben können in Timo. Wir staunen und freuen uns mit Bea und Wolfgang, mit den Eltern, mit den Verwandten, mit den Freunden. Wir staunen über das Wunder eines neuen Lebens, das wir aus deiner Hand nehmen, das auch Bea und Wolfgang aus deiner Hand nehmen. Wir freuen uns mit ihnen, freuen uns über ihr Glück und über diese Aufgabe, die ihnen anvertraut ist. Und wir wissen, wie sie es wissen wo die Grenzen unserer eigenen Kraft liegen, die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten. Und Gott, unser Vater, deshalb segnen wir Timo in deinem Namen und geben ihn dir hin. Bitten dich, dass du mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deinem Schutz bei ihm bist. Auch an den Stellen, wo Bea und Wolfgang und andere es nicht können. Bitten dich, Herr, dass er deinen Segen erlebt. Dass er erlebt, dass du über seinem Leben stehst und wachst und gute Gedanken für sein Leben hast. Und Gott, unser Vater, wir beten auch für Bea und Wolfgang, für die Punkte, wo ihre Kraft das Ende findet, wo sie nicht mehr können, wollen, aber nicht mehr wissen, wie. Wo sie merken, wie die Kraft in die Liebe ihrer Kinder geht und die eigene Kraft fast am Ende scheint. Da bitten wir auch für Bea und Wolfgang, Herr, dass sie die Erfahrung deiner Liebe, deiner Gegenwart, deiner Kraft und deines Segens machen. Bitten dich für die ganze Familie und bitten dich, dass sie immer wieder die Zeit finden füreinander, nun zu viert, mit all dem, was als Verantwortung zu ihnen als Familie gehört. Und heute ganz besonders für Timo, in der Hoffnung und in dem Glauben, dass Gottes Segen mit ihm geht. Timo, der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden, jetzt und immer da. Amen. Wir nehmen wieder Platz als Gemeinde. Aber merkt ihr, jetzt kommt der Spannungshöhepunkt. Ich habe noch ein kleines Geschenk für euch. Ein kleines Geschenk mit Bildern für Timo. Und ich bin sicher, ihr werdet dafür einen schönen kleinen Platz finden. Und vielleicht kannst du das mitnehmen. Kannst du das halten? Das ist ein Geschenk für deinen Bruder. Und das kannst du dir auch schon angucken. Ich glaube, er hat noch nicht so viel Interesse dran wie du, ne? Willst du das mitnehmen? Ja, kann was? So. Das klappt schon. Die kann das, die ist groß. Als Überleitung zum Abendmahl wollen wir gemeinsam singen. Der Abend, an dem Jesus das Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern, hatte auch einen ganz familiären Rahmen. Das Pessach, das Passamahl in Jerusalem, in einem Raum mit 12 Jüngern, wurde das Lamm gegessen und das Pessach gefeiert. Dieses Fest, das ganz feste Abläufe und Rituale hat seit Jahrhunderten auch zum damaligen Zeitpunkt. Und am Ende dieses Mahls, als alles vorbei ist, als eigentlich schon abgeräumt werden könnte, nimmt Jesus noch einmal das Brot, spricht das Dankgebet darüber, bricht es und gibt es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und danach nimmt er noch auch einmal den Kelch, spricht auch dort ein Dankgebet und reicht den Kelch seinen Jüngern mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Dazu seid ihr eingeladen, dass etwas zur Gegenwart wird, dass etwas konkret und sinnlich erfahrbar wird, dass ihr nicht nur seht und hört, sondern auch schmecket und wahrnehmt, dass sich damit die Einladung verbindet, die Zugehörigkeit zu einer großen Familie zu erleben und zu leben. Und jeder, der für sich sagen kann und sagen möchte, ich möchte annehmen, dass Jesus Christus mit seinem Leben und mit seinem Sterben etwas für mich getan hat, damit ich mit Gott im Frieden leben kann, ohne irgendetwas selber tun zu müssen. Wer das für sich bekennen kann, ist von Herzen eingeladen, mit uns Abendmahl zu feiern und sich mit einer großen Familie zu vereinen. Einer besonderen, von uns selbst gewünscht und gewählten Familie, die einen großen Namen hat, der weit in die Zukunft ragt. So wollen wir Abendmahl feiern. Ich möchte für das Brot danken. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, da wo du mit deinen Jüngern unterwegs warst, hast du immer auch gegessen und getrunken. Du hast zusammengesessen mit den Menschen, die zu deinem Kreis und innersten Kreis gehörten. Du hast zusammengesessen, gegessen und getrunken mit Menschen, denen du erzählt hast von der Liebe Gottes. Immer und überall war dir die Bedeutsamkeit von Essen und Trinken und Gemeinschaft wichtig. Und Herr, an diesem letzten Abendmahl, das du mit deinen Jüngern gefeiert hast, hast du diese Bedeutung noch einmal enorm vergrößert und erhöht. Mit dem Gedanken, dass dein Leib uns verbindet, dass dein Tod und dein Sterben uns verbindet, dass dein Handeln und deine Hingabe uns auch verbindet mit Gott, unserem Vater. Und dass da nichts ist, was wir tun müssen, außer denn annehmen und Ja sagen. So möchte ich dir danken für dieses Zeichen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass dieses Zeichen des Brotes im Hier und Jetzt für uns konkret wird, bedeutsam wird. Und dass wir uns freuen können, dass du uns immer wieder einlädst in diese große Familie. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Das ist mein Leib, der für euch dahingegeben ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wenn Gott nun für uns ist, wer soll dann noch gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es ja, der sie gerecht spricht. Wer ist es, der verdammen will? Christus Jesus ist es ja, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt worden ist, der zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns jetzt noch scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? In all diesen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Kräfte, noch Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir wollen für den Kelch danken. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr, wenn wir gleich den Kelch durch die Reihen geben, dann wissen wir uns vereint mit Menschen in der ganzen Welt. Dann erinnern wir uns daran, dass überall, auf allen Kontinenten, in allen Ländern, heute Menschen gemeinsam Abendmahl feiern. Menschen, die zu einer großen Familie gehören, die ihren Ursprung hatte in einem kleinen Land in Israel. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für das, was durch diesen Kelch möglich wird. Ich möchte dir danken für dieses unbedingte Ja, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns sprichst. Ich möchte dir danken dafür, dass da nichts ist, was wir dazu tragen müssen oder können, außer der Bereitschaft anzunehmen und zu staunen über das, was geschieht, wenn wir einfach annehmen, vertrauen und dir glauben. Lass diesen Kelch für uns zu einem Kelch des Segens werden, zu einem Kelch, der unser Leben gestaltet und verändert, hin zu dir. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meiner Vergegenwärtigung, zu meinem Gedächtnis. Und so sagen wir Danke für dein ganzes Jahr zu uns und unserem Leben. Sagen Danke für die Befreiung, nichts aus eigener Kraft leisten und schaffen zu müssen. Sagen Danke für die Liebe, für den Glauben an uns, für die Nähe. Und bitten dich darum, Herr, dass das mehr und mehr in uns wächst und reift. Und wir wachsen hin zu dir. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.
Wir kommen jetzt zu den Dingen, die es noch aus unserem Gemeindeleben anzusagen gibt. Als erstes, Erika, auch von dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Gottes Segen für dein neues Lebensjahr und ganz viel Freude mit deiner tollen Familie. Die Erika hat nämlich heute Geburtstag. Am 6.11. hat Renate Kedeines Geburtstag. Von Montag bis Freitag gibt es die Möglichkeit, hier von 9 Uhr bis 9.15 Uhr zu beten, genau hier an der Stelle, wo ich jetzt stehe. Wer Zeit und Freude daran hat, kann da einfach gerne zukommen. Am Montag um 15 Uhr findet wieder die Seniorengruppe Ü55 statt und am Dienstag geht es abends wieder um die Frage, wie redest du mit mir? Alle sind herzlich eingeladen. Volker kann da bestimmt auch noch mehr zu sagen, wenn er will.
Jeder Abend ist in sich selbstständig unabhängig. Dreimal saßen wir zusammen und am Dienstag das vierte Mal. Es gibt wie gewohnt auch wieder Videobeispiele von Paaren, wie man schlecht und wie man gut streiten kann. Und auch natürlich wieder Loriot. Und auch im Gedenken an Evelyn Herrmann, diesmal dann ein Sketch von Loriot mit Evelyn Herrmann. Herrmann. Also von daher herzliche Einladung und wer noch Lust hat oder jemanden kennt, der vielleicht ein bisschen noch wachsen und reifen könnte, da wird es dann ganz stark um das Thema gehen, wie man unangenehme Gefühle so äußert, dass sie nicht verletzen und tatsächlich beim Partner ankommen. Also wer gerne wissen will, wie dieses Paradoxon funktioniert, ist am Dienstag um 19 Uhr, 20 Uhr hier richtig.
Na dann, spannend. Eine Ansage, die etwas weiter in die Zukunft geht, aber ich glaube, der Wochentag stimmt nicht. Der 16.11. müsste dann Freitag sein. Ne? Also Freitag, den 16.11. um 17 Uhr feiern wir hier das Laternenfest. Es geht bei SOS Kinderdorf diesmal los und wird hier bei uns auf dem Hof enden. Letztes Mal waren ganz viele Kinder mit ganz vielen Laternen da, war richtig schön. Ja, tragt euch den Termin doch einfach schon mal mit ein. An der Gottesdienstgestaltung waren heute beteiligt Carsten Henkel am Klavier, Volker Tepp hat gepredigt und ich bin Dorothea Gützko. Nach dem Gottesdienst bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir das heute wirklich machen, Volker, oder ob wir gleich die Gemeindestunde machen. Also, es gibt doch noch einen Moment Zeit, hier im Gottesdienstraum zu bleiben und den Gottesdienst so innerlich nachklingen zu lassen. Und ja, wo es Kaffee und Tee gibt. Axel, was ist denn vorbereitet? Tja, Bibelstundenraum für die, die gleich Kaffee und Tee trinken wollen.
Oder draußen vor der Tür.
Oder draußen vor der Tür.
So schönes Wetter.
Es regnet zumindest heute nicht, also von daher ist das schon korrekt mit dem schönen Wetter. Also im Regen würden wir nicht stehen. Jo, also lasst euch überraschen, wo nachher der Kaffee- und Teewagen steht. Spätestens um 12.30 Uhr fängt hier die Gemeindestunde an. Wir haben einige ganz wichtige Themen zu besprechen, unter anderem die Finanzsituation unserer Gemeinde. Bleibt bitte mit hier, denkt mit, entscheidet mit. Ja, und zum Segenslied.
Nein, Kollekte. Jetzt hast du sie vergessen.
Richtig.
Das ist ja was hier. Nicht zum zweiten Mal in Folge. Ne? An Abendmahlsgottesdiensten sammeln wir Kollekten. Sonst ja nicht. Wir sammeln übrigens keine Kollekten während der anderen Gottesdienste, weil wir nicht möchten, dass Menschen, die das erste Mal nach langer Zeit wieder in eine Kirche kommen, den Eindruck haben, seht ihr, die wollen doch immer nur unser Bestes, unser Geld. Und das ist der Grund, warum wir vor Jahr und Tag gesagt haben, an den normalen Gottesdiensten verzichten wir darauf. Es hat dem Gemeindehaushalt übrigens nicht geschadet. Es hat dem Gemeindehaushalt insgesamt gesehen sogar eher gut getan. Weil manch einer, der dann dachte, er packt was in die Kollekte, sich dann doch für den Dauerauftrag entschieden hat. Und das ist auf Dauer manchmal besser. Also die meisten unter uns geben tatsächlich ihre Spenden per Dauerauftrag an die Gemeinde. Aber an den Abendmahlsonntagen wollen wir ganz bewusst eine Kollekte sammeln, weil wir als Gemeinde auch der Meinung sind, dass wir auch ein Zehntel von dem, was uns anvertraut wird, ungefähr jedenfalls, weitergeben wollen und weitergeben sollen für Projekte und Menschen, die es brauchen. Und wir uns damit auch mit ihnen verbunden wissen und auch wissen wollen. Heute sammeln wir statt Heiligabend, wie sonst, bereits im November, für das Jesus-Center in Hamburg. Dort hat im Jahr 1968 eine Arbeit angefangen unter Drogenabhängigen und Rockern. Das war damals eine ziemlich wilde Truppe auf St. Pauli und am Schulterblatt in der Gegend Hamburg-Altona. Und da gab es einen Mann, einen Pastor namens Herbert Krause, der unter dieser Schar von Menschen angefangen hat zu evangelisieren. Und gleichzeitig sehr schnell festgestellt hat, dass sie nicht nur Evangelium brauchen, sondern auch Kleidung, Essen, medizinische Versorgung, soziale Betreuung. Daraus entstand innerhalb kürzester Zeit das Jesus-Center. Und dieses hat seit fast 40 Jahren einen Versorgungsauftrag in Hamburg. Und mittlerweile dort auch ein großes Haus gekauft. Und in diesem großen Haus werden nun verschiedene Arbeitsfelder betreut. Seit ungefähr 10 Jahren auch eine intensive Kinder- und Jugendarbeit. Da es tatsächlich große Probleme gibt in Hamburg-Altona von Kindern, die auf der Straße groß werden. Ganz anders als in Berlin. Wir kennen das Phänomen. Und wir wissen uns mit dieser Arbeit verbunden und unterstützen sie. Das jedes Jahr und heute mit dieser Kollekte, die dann nach Hamburg geht. Also sammeln wir jetzt unsere Kollekte ein für das Jesus-Center Hamburg. Thank you. Noch einmal der kurze Hinweis, dass nach dem Segensgebet die Einladung besteht, ein paar Minuten noch Platz zu nehmen. Das Musikstück, das am Anfang des Gottesdienstes vorher zu hören war, wird noch einmal uns einladen zum Ausklingen. Und nach diesem Ausklang seid ihr dann herzlich eingeladen, wenn ihr wollt, draußen zu Tee und Kaffee zu greifen. Ich glaube, Kuchen ist auch ein bisschen was dabei. Wir hatten ja dazu eingeladen. Aber dann der deutliche Hinweis, dass wir wirklich um Punkt 12:30 hier drin in diesem Raum dann wieder uns mit dem Beginn der Gemeindestunde versammeln. Also ich werde auch um 12:30 anfangen. Und ich werde auch, egal wie laut oder leise das sein sollte, tatsächlich anfangen. Nur als kleine Einladung und Erinnerung. Und dann bitte ich, dass wir zum Segensgebet aufstehen. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken, dass an den Stellen, wo wir dich hören und sehen und schmecken und auf dich achten, etwas an Veränderung in unserem Leben geschieht, etwas Gestalt findet und etwas Neues, was es so noch nie gegeben hat, seinen Anfang nimmt. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du ganz individuell unser Leben siehst und wahrnimmst und würdigst. Und bei all dem, was wir selber planen und vorbereiten können, betrifft es nicht nur bei Kindern, die wir segnen, die Erfahrung, dass wir nicht alles sehen und klären und vorbereiten können, sondern immer wieder auch überrascht werden, enttäuscht werden und auch die Grenzen unserer eigenen Kraft erleben. Gott, unser Vater, du sagst, du bist da. Du begleitest uns. Du gehst mit uns. Darauf vertrauen wir. Darüber freuen wir uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, bis er wiederkommt. Amen.